Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute Mittwoch, den 23. November, von der Radiokampagne Berlin. Wir haben wieder vier Beiträge aus ganz unterschiedlichen Bereichen für euch zusammengestellt. Der Castor fährt los. Heute tritt der Castor-Transport aus dem französischen Valognes seinen Weg in das wendländische Gorleben an. Ägypten. In den Nachrichten des Öffentlich-Rechtlichen hört Mensch von Aufständen in Ägypten und Besetzungen des Tahrirplatzes. Doch was es damit auf sich hat, ist dort nicht zu erfahren. Hier einige Hintergrundinformationen. Gendatenbanken. Der Aufbau der Gendatenbanken in der BRD durch das BKA mit internationaler Vernetzung scheint unaufhaltsam. Und barrierefreies Internet. In Deutschland noch nicht sehr verbreitet. Wie sieht es damit in der Schweiz aus? Am heutigen Mittwoch startet der 13. Castor-Transport nach Gorleben. Bereits gestern am Dienstag hatten über 100 Menschen von der Kampagne Ressource Sortiere Nucléaire in der Nähe des Startbahnhofs im französischen Valognes gegen die Atomindustrie demonstriert. Im Jahr zuvor hatte keine solche Demonstration stattgefunden. In Frankreich wird dieses Jahr von deutlich verstärkten Protesten ausgegangen. Ein kurzer Beitrag von Radio Dreieckland Freiburg.
Am heutigen Mittwoch startet der 13. Castor-Transport nach Gorleben. Bereits gestern am Dienstag hatten über 100 Menschen von der Kampagne Ressource Sortir du Nucléaire in der Nähe des Startbahnhofs im französischen Valognes gegen die Atomindustrie demonstriert. Im Jahr zuvor hatten keine solchen Demonstrationen stattgefunden. In Frankreich wird dieses Jahr von deutlich verstärkten Protesten ausgegangen. Dieser erste Protest fand außerhalb bewohnter Ortschaften statt. Der Verladekran ist rund 2 Kilometer vom Bahnhof Valognes entfernt. Dort sind in den vergangenen Tagen die radioaktiven Abfälle in 11 Castor-Behältern auf Güterzugwaggons verladen worden. Der Zugverkehr in Valognes ist eingestellt, 20 Straßen sind gesperrt worden, Personenzüge werden heute durch Busse ersetzt. 2 Schulen bleiben geschlossen. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima ist auch in Frankreich mit mehr Protest denn je zu rechnen. Die Umweltgruppe Sortir du Nucléaire, zu Deutsch Ausstieg aus der Atomenergie, berichtet von noch nie dagewesener Sympathie aus weiten Kreisen der Bevölkerung. Übergriffe oder auch größere Präsenz der Polizei gab es bislang nicht. Dennoch beklagen Mitglieder der französischen Anti-AKW-Bewegung die medienwirksame Kriminalisierung der Proteste. Zahlreiche AtomgegnerInnen haben seit Montag ein Camp in rund 50 Zelten auf einem Feld in der Nähe von Valognes bezogen. Auch für den heutigen Mittwoch sind von hier aus Protestkundgebungen geplant. Die örtliche Regionalbehörde hat sämtliche Proteste in einem Bereich von 500 Metern beidseits der Strecke verboten. Proteste werden in Frankreich recht unerbittlich verfolgt. Auch die Blockaden des Castor-Transports vom letzten Jahr hatten ein juristisches Nachspiel. Mehreren AtomkraftgegnerInnen wurde in Caen der Prozess gemacht. Sie wurden zu jeweils 1 Monat Bewährung und 1.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der 13. Castor-Transport soll heute Mittwoch gegen 14.30 Uhr im französischen Valognes starten und am Wochenende Gorleben im Wendland erreichen. Dort hat die Protestbewegung ihre Camps geöffnet. Die ersten überregionalen Widerstandsgruppen treffen ebenso ein wie das massive Polizeiaufgebot, das in den vergangenen Jahren stets negative Schlagzeilen gemacht hat. Die Bahnhöfe entlang der Schienenstrecke Lüneburg-Dannenberg können als von der Polizei besetzt gelten.
Aktuelles zum Castor findet ihr unter www.gorleben-castor.de. In Ägypten kommt es seit Freitag zu Demonstrationen und Kämpfen zwischen Oppositionellen und Sicherheitskräften, die bereits bis zu 40 Tote und über 2000 Verletzte gefordert haben. Die DemonstrantInnen fordern eine sofortige Übergabe der Macht durch das herrschende Militär und General Tantawi an eine zivile Regierung. Radio Korax Halle interviewte Hannes Brode, der die Situation in Ägypten und ihre Hintergründe schildert. Die Gründe für die Proteste und den politischen Hintergrund der beteiligten Gruppen und Parteien, ihre Forderungen und die Rolle der Islamisten. Hannes Brode ist Nahostwissenschaftler und verfolgt die politischen und sozialen Entwicklungen im Nahen Osten seit Jahren.
Wir haben uns das letzte Mal vor einem halben Jahr über Ägypten unterhalten. Das war kurz nachdem Mubarak gestürzt wurde. Vielleicht kannst du erst mal erzählen, was jetzt eigentlich ja so im letzten halben Jahr passiert ist.
Das kann man auch eigentlich relativ kurz tatsächlich zusammenfassen, was passiert ist, denn es ist nicht sehr viel passiert. Nach dem von der Macht gedrängt werden von Mubarak durch das Militär ist eine Militärregierung an die Macht gekommen. Der Oberrat des Militärs hat sämtliche Gewalten an sich gezogen, und zwar durchaus sowohl legislative, exekutive als auch judikative. Es gab Militärgerichtsverfahren gegen Demonstranten. Ursprünglich wurden die so legitimiert, dass es gegen Verbrecher und Plünderer und so weiter eingesetzt werden sollte. Später sind dann aber auch Demonstranten, Demokratieaktivisten verhaftet worden und vor Militärgerichte gestellt worden, was eine sehr fragwürdige Sache ist, da die Strafen dort horrende sind, da dort kein normaler Rechtsbeistand möglich ist und kein faires Verfahren in irgendeinem rechtsstaatlichen Sinne gewährleistet wird. Dagegen gab es wieder Proteste etc. Gleichzeitig gab es eine Regierung, eine Übergangsregierung, die eingesetzt wurde von eben diesem obersten Militärrat. Das war die Regierung unter Essam Sharaf, der auch nicht so viel gemacht hat, außer sozusagen theoretisch sozusagen den Weg Ägyptens hin zu freien Wahlen, Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen zu begleiten. Da sind die Leute nicht so ganz einig, ob er das überhaupt oder ob das irgendwie sinnvoll war, was er da gemacht hat. Es gibt jetzt theoretisch nächsten Montag die erste Phase der Parlamentswahlen, die in drei Phasen ablaufen werden. Fürs nächste Jahr sind Präsidentschaftswahlen geplant und diese Wahlen vorzubereiten und währenddessen sozusagen die Amtsgeschäfte einer Regierung Ägyptens wahrzunehmen, das war die Aufgabe der Regierung Essam Sharaf. Die Regierung Essam Sharaf hat aber tatsächlich eben nur das gemacht, was der oberste Militärrat wollte. Und der oberste Militärrat ist geführt von dem Feldmarschall Tantawi, der unter Mubarak lange Jahre gedient hat als Minister und auch als Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der sozusagen auch, und darüber hatten wir vor einem halben Jahr tatsächlich dann auch gesprochen, der auch dafür gesorgt hat, dass Mubarak zurückgetreten ist, ihn sozusagen nahegelegt hat, letztendlich die Macht abzugeben, um die Herrschaft der gleichen Klientel, die eigentlich unter Mubarak herrschte, auch weiterhin zu gewährleisten. Das sind auch diejenigen, die immer noch in Ägypten das Sagen haben und deswegen gibt es auch immer wieder sporadisch mal mehr, mal weniger Proteste von Demokratieaktivisten, von Oppositionellen, sowohl von islamistischen Oppositionellen als auch von linken, säkularen Oppositionellen gegen die Regierung und gegen den obersten Militärrat. Und die sind eben in den letzten Tagen eskaliert.
Am Montagabend gab es eine sehr, sehr große Demonstration. Wer hat da demonstriert? Was ist da passiert?
Ja, eigentlich haben die Demonstrationen, die in den letzten Tagen jetzt eskaliert sind, wo es zu massiver Gewalt gekommen ist, die haben angefangen eigentlich am Freitag bei einer der üblichen Freitagsdemonstrationen. Die Opposition macht üblicherweise Demonstrationen nach dem Freitagsgebet. Da es ein Tag ist, der sozusagen vergleichbar ist vielleicht wie mit dem Sonnabend bei uns, wo die Leute dann frei haben ab Mittag, Nachmittag und nach dem Freitagsgebet eben dann demonstriert wird. Das heißt, viele Leute sind schon in Moscheen, haben gebetet und andere Leute haben eben gerade frei und kommen dann von zu Hause auf die Demonstration. Das ist sozusagen ein strategisch sinnvoller Tag, der genutzt wird in vielen arabischen Ländern. Letzten Freitag gab es wieder so eine Demonstration, die sich zum ersten Mal relativ offen gegen den obersten Militärrat gerichtet hat. Das heißt, vorher gab es immer nur Kritik eben an der Regierung, an bestimmten Teilen des Regimes, an der Kontinuität in den Sicherheitskräften und so weiter. Aber die Leute hüteten sich eigentlich sehr offen, den obersten Militärrat und Tantawi eben zu kritisieren. Am Freitag war das anders. Es war eine Demonstration, die den obersten Militärrat aufgefordert hat, sofort und unverzüglich die Macht an eine zivile Übergangsregierung abzugeben. Das heißt eben alle diese Macht, die sie auf sich jetzt gerade gezogen haben, die sie ganz offen sozusagen auf Militär, in Militärkadern vereinigt haben, abzugeben. Zu dieser Demonstration haben sowohl Islamisten aufgerufen, das heißt Teile der Muslimbrüder und vor allen Dingen salafistische Gruppen, salafistisch-islamistische Parteien und Gruppen. Gleichzeitig haben aber auch einige säkulare und linke Gruppen und unabhängige Bewegungen dazu aufgerufen, wie die Jugend des 6. April, eine sehr wichtige politische Bewegung, und die Jugendkoalition 25. Januar sowie die Gruppe Nein zu den Militärgerichtsprozessen, die eben vor allen Dingen diese Militärgerichtsprozesse, die ich anfangs erwähnt habe, kritisieren und ein Ende davon fordern. Gleichzeitig wurde diese Demonstration aber boykottiert von zahlreichen linken und säkularen Gruppen und Parteien wie der Karama-Partei, den Sozialdemokraten oder den Kommunisten Tagammu, aber auch der Kifaya-Bewegung und der relativ bekannten Nationalen Vereinigung für Veränderung, wo El Baradei, der ehemalige Chef der Nationalen Atomenergiebehörde, der Chef ist. Die haben das also boykottiert, und ein Hintergrund davon ist, dass zwar alle das Militär kritisieren und tatsächlich auch alle sich daran einig sind, dass das Militär endlich die Macht übergeben soll in eine zivile Übergangsregierung, nur dass eben diese säkularen und linken Parteien und Gruppen, die das jetzt boykottiert haben am Freitag, die glauben, dass die Islamisten eigentlich nicht so sehr ein Problem mit dem Militär haben, sondern mit der Forderung, dass die kommende Regierung Ägyptens sozusagen eine zivile, nicht nur im Sinne von nicht militärisch sein soll, sondern auch eine zivile im Sinne von säkular. Das heißt, dass Religion keine Rolle spielen soll. Im Arabischen gibt es da ein Wort, was sozusagen diese beiden Ebenen umgreift, Madani. Und sie fordern sozusagen eine Daula Madani, eine zivile, einen zivilen Staat. Nur dass die Islamisten eben sagen, wir wollen einen zivilen Staat, das heißt, das Militär spielt keine Rolle. Und die Säkularen und Linken sagen, wir wollen einen zivilen Staat, das heißt, Militär und Religion spielen keine große Rolle. Und da die Islamisten eben da ihre eigene Agenda verfolgen, wollten die nicht mit demonstrieren am Freitag. Was nun passiert? Am Freitag gab es eine riesige Demo, wo zehntausende Leute demonstriert haben, nicht nur in Kairo, auch in anderen Städten gab es ein paar tausend Leute, die demonstrierten. In Kairo selbst zwischen 30.000 und manche sagen 50.000 Demonstranten. Die sind dann, vormittags waren vor allen Dingen Leute aus der islamistischen Bewegung, aus verschiedenen islamistischen Gruppen. Gen Nachmittag wurden das dann immer mehr auch säkulare Aktivisten. Die gingen dann auch gegen Abend alle nach Hause, und zurückblieben ein paar tausend Aktivisten, die eine Mahnwache dort eingerichtet haben auf dem Platz, in Erinnerung an diejenigen, die im Januar getötet worden sind bei den ersten Protesten, die zum Sturz Mubaraks geführt haben. Diese Mahnwache ist dann angegriffen worden von Sicherheitskräften, sowohl von der Polizei, die in Ägypten traditionell sehr verhasst ist, weil sie sozusagen durch Brutalität und Korruption vor allen Dingen sich nur auszeichnet, als auch von Militärpolizei. Zum ersten Mal hat also auch das Militär eingegriffen an der Seite der verhassten Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten, die eigentlich nichts weiter gemacht haben, als da sozusagen ihre Mahnwache zu halten. Daraufhin kam es dann am Sonnabend und am Sonntag zu massiven Ausschreitungen bzw. Demonstrationen, die von Kämpfen zwischen Demonstranten und Polizei bzw. Militärpolizei begleitet waren, weil tausende Leute wieder zum Tahrirplatz in Kairo zurückgekehrt sind und sich dort an die Seite der angegriffenen Demonstranten gestellt haben. Und seitdem haben wir eigentlich bis heute, bis in diesem Moment auch massive Kämpfe rund um diesen Tahrirplatz. Wir haben in diesem Moment auch gerade eine Demonstration, die anfängt auf dem Tahrirplatz. Demonstration zum Schutz der Demokratie, zu der auch verschiedenste Bewegungen und Parteien nun aufgerufen haben. Auch die Demonstration am Freitag boykottiert haben. Sie fordern eine sofortige Übergabe der Macht vom Militär hin zu einer zivilen Regierung. Und zwar zu einer neuen zivilen Regierung, denn die Regierung von Essam Sharaf, die auch eben nicht sehr beliebt war, zu der ich eingangs was gesagt hatte, die ist zurückgetreten jetzt am Wochenende. Warum? Weil während dieser Kämpfe mittlerweile über 40 Menschen getötet worden sind und über 2000 verletzt. Das sind die blutigsten Kämpfe mit den meisten Opfern gewesen seit den Kämpfen vor dem Sturz von Mubarak. Das heißt, die Leute ziehen eine ganz klare Kontinuität jetzt, ganz offen. Sie sagen, Tantawi und das Militär sind die Büttel, immer noch die gleichen Büttel, die unter Mubarak regierten, und haben jetzt sozusagen einen endgültigen Bruch mit dem Militär auch verbal gezogen. Und in diesen Stunden ist auch einer der Rufe der Zehntausenden, wenn nicht bald Hunderttausenden Demonstranten in Kairo, aber auch in anderen Städten, Ismailia, Suez, Damietta, Iskandaria, also Alexandria. Ein Ruf ist nicht nur Ashab Yurid Iskat an Nizam, das Volk will den Sturz der Regierung, der traditionelle Spruch, sondern auch das Volk will den Sturz des Feldmarschalls, also Al-Mashir Tantawi. Und sie rufen auch das Volk will die Hinrichtung Tantawis. Das heißt, diese Figur sozusagen ist mittlerweile so verhasst wie etwa Bashar al-Assad in Syrien, wo auch die Demonstranten seinen Tod fordern. Das ist im Moment die Situation in Ägypten.
Das Genethische Netzwerk e.V. wurde 1986 von kritischen WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, TierärztInnen, MedizinerInnen und PolitikerInnen und anderen in der Gentechnik interessierten Menschen gegründet. Es vermittelt Informationen und Kontakte zum Thema Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin. Nun führt es gerade die Kampagne Finger weg von meiner DNA durch. Was sich dahinter verbirgt, hört ihr im folgenden Beitrag von Radio Blau Leipzig.
Wir haben erstmal uns ganz stark auf die DNA-Datenbank beim Bundeskriminalamt konzentriert mit unserer Kampagne. Die gibt es seit 1998. Da werden DNA-Daten, also Proben und beziehungsweise nicht die Proben, aber die Profile, die aus diesen Proben gewonnen werden, die DNA-Profile von Straftätern beziehungsweise von Verdächtigen gespeichert. Und Anlass unserer Kampagne ist jetzt, dass es eben in den letzten Jahren diese Menge der Daten unglaublich explodiert ist. Das hat mit einer Gesetzesänderung zu tun. Es werden eben nicht mehr nur DNA-Profile von Leuten, die irgendwie der Vergewaltigung verdächtig sind oder des Mordes oder des Totschlags gespeichert, sondern der Großteil dieser DNA-Profile, die gespeichert werden, betrifft kleine Delikte, Kleinkriminalität, also zum Beispiel Diebstahl, sogar Beleidigung und solche Sachen. Und das ist einfach eine Art von biologischer Vorratsdatenspeicherung, so nennen wir das jedenfalls, wo eben quasi möglichst viele DNA-Profile von möglichst vielen Menschen gespeichert werden, um die für irgendwelche Fälle dann mal benutzen zu können.
Da kommt ja wahrscheinlich eher so die ethische Frage, ist das gewollt, dieser allmächtige Staat, oder ist dann die persönliche Freiheit oder die Bürgerrechte vielleicht doch wichtiger als die absolute Sicherheit? Und ist das eine absolute Sicherheit? Also ich meine, es gibt auch durchaus Staaten, die Verbrechen machen können.
Also das Problem ist natürlich bei dieser ganzen Geschichte, dass die Polizeien, also die polizeilichen Behörden, die haben immer ein Interesse daran, Daten zu sammeln. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Die sind also da natürlich abhängig drauf. Es gibt aber sicherlich auch in der Politik Leute, die da ein bisschen skeptischer sind. Darauf hatten wir auch unsere Kampagne erstmal ursprünglich gerichtet, weil jetzt zurzeit ja eine liberale Ministerin im Amt ist, im Justizministerium von der FDP, die immer gesagt hat, sie will das also beschränken und das möglichst klein halten. Deswegen hatten wir einen offenen Brief formuliert, wo wir verschiedene Forderungen auch gestellt haben bezüglich dieser polizeilichen DNA-Datenbank. Also unter anderem eine Revision des Gesetzes, damit es eben nicht mehr möglich ist, wegen Bagatelldelikten eine DNA-Profilanalyse vorzunehmen und das da zu speichern. Eine Transparenz der Daten, also wann werden eigentlich überhaupt DNA-Profilanalysen gemacht. Das kann man nämlich nur ganz ungefähr aus den Veröffentlichungen des BKA entnehmen. Also es gab eine ganze Menge Forderungen. Diesen Brief haben wir ihr geschickt und haben dafür auch Unterschriften gesammelt. Sammeln wir auch immer noch, obwohl wir jetzt inzwischen eine Antwort von der werten Ministerin bekommen haben, wo sich mal wieder zeigt, dass eben Leute, wenn sie in Regierungsverantwortung, wie es immer so schön heißt, kommen, sich dann auch komplett drehen können, wo sie eben gesagt hat, es ist alles ganz rechtmäßig, was passiert und da gibt es überhaupt keinen Handlungsbedarf und so weiter. Wir sehen da sehr großen Handlungsbedarf, deswegen sammeln wir eben auch weiter Unterschriften für diese Forderungen dieses Briefes. Es ist ja ein offener Brief. Und um da mehr Druck zu machen und warten jetzt auch gerade darauf, dass die Landesdatenschützer dann im nächsten Jahr im März haben die ihre Konferenz, dass die dazu auch nochmal Stellung nehmen. Denen haben wir auch nochmal so eine Zusammenfassung der Probleme, die es gibt mit dieser DNA-Datenbank vorgelegt. Und grundsätzlich muss man sagen, also den Staat so an sich gibt es sicherlich nicht, aber es gibt eben diese polizeilichen Behörden, die da ein großes Interesse dran haben, so eine Vorratsdatenspeicherung zu machen. Das kennt man da eben auch aus den anderen Bereichen, wo es um Vorratsdatenspeicherung geht. Und wir haben uns jetzt eben konkret auf diese DNA-Sammelwut, wie wir das nennen, konzentriert. Muss man da auch meiner Ansicht nach eben aus immer wieder auch darauf achten, was da für Übergriffe und für Möglichkeiten bestehen. Und das ist eben jetzt auch der andere Anlass unserer Kampagne, dass es eben zurzeit daran gearbeitet wird, EU-weit alle DNA-Datenbanken miteinander zu vernetzen. Das heißt, dass dann eben ein Polizist in Frankreich mal eben in der deutschen DNA-Datenbank einen Suchlauf machen kann, wenn er irgendwo eine Probe gefunden hat in irgendeinem Zusammenhang. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese, also dass es erstens in den Ländern unterschiedliche Gesetze gibt, was den Datenschutz anbelangt, und zum anderen, dass natürlich die Bestrebungen auch gerade auf der Seite des politischen oder des Staatsschutzes eben natürlich auch bestehen, bestimmte Formen des Protestes zum Beispiel zu kriminalisieren. Und ich kenne eben jetzt im Laufe der Kampagne, haben wir mehrere Geschichten auch gehört von Leuten, die eben im Rahmen von Demonstrationen, auch europäischen Demonstrationen, also was weiß ich, in Straßburg oder so, die DNA-Profile abgegeben, also DNA-Proben abgegeben haben, dazu aufgefordert wurden und wo dann Profile gespeichert wurden. Und so eine europaweite Vernetzung ist wirklich eine, also schier unüberschaubare Datenquelle dann für die Polizeien Europas und wird deren Zusammenarbeit und ja auch deren Macht eben noch mehr bestärken. Und das passiert weitgehend am Rande der öffentlichen Wahrnehmung, beziehungsweise wird überhaupt nicht wahrgenommen, dass dafür gigantische Datenmengen eben miteinander vernetzt werden sollen. Das ist noch nicht fertig, aber es ist eben ganz klar Teil des Vertrages. Und eine andere Geschichte ist, dass eben die Bundesrepublik auch schon bilateral mit den USA ein Abkommen geschlossen hat für den transatlantischen Datenaustausch. Und wenn man dann an so Sachen wie das Heimatschutzministerium in den USA denkt, wird einem schon ein bisschen anders. Also wenn es jetzt auch dann eben um biologische Proben geht, die da, oder eben DNA-Profile, die da eben ausgetauscht werden sollen. Das ist noch nicht am Laufen. Da haben wir eine kleine Anfrage gemacht oder initiiert, bei der rausgekommen ist, dass dieser Vertrag noch nicht umgesetzt ist. Aber er ist halt schon geschlossen. Also es ist auch klar, dass da was passieren wird. Und das sind halt so Sachen, wo wir doch ein bisschen mit den Ohren schlottern und eigentlich nur sagen können, Leute, kommt auf unsere Webseite, guckt euch das an, sagt es anderen Leuten weiter, unterschreibt unseren offenen Brief, wir müssen da Druck machen.
Was ist denn zum Beispiel der Zusammenhang zwischen polizeilichen und medizinischen Datenbanken?
Das ist ein ganz interessantes Thema gerade für euch in Leipzig, weil da ja gerade so eine riesengroße Gesundheitsstudie startet. LIFE heißt die, und da werden eben sollen eben bis zu 30.000 Leute eingeschlossen werden in diese Studie. Das heißt, es werden dann eben regelmäßig auch verschiedene Gesundheitsdaten genommen, also durch Untersuchungen, und das wird dann gespeichert. Und ein Bestandteil dieser Studie ist eben auch eine Biobank. Das heißt, da werden auch DNA-Proben beziehungsweise also Blutproben oder Speichelproben gesammelt. Also Speichelproben glaube ich nicht, ich glaube eher Blutproben, um die für medizinische Zwecke eben zu beforschen, die DNA und die Zusammenhänge mit Krankheitsentstehung. Das klingt ja alles erstmal ganz schön. Problem ist nur, dass es überhaupt, es gibt kein Forschungsgeheimnis in Deutschland, und das heißt eben zum Beispiel auch, dass solche groß angelegten Biobanken immer in der Gefahr stehen, dass die Polizei irgendwann mal sagt, was ist, es gibt irgendeinen Notstand, es wird irgendwie eine terroristische Bedrohung konstruiert oder sowas, und dann kann es theoretisch immer diesen Übergriff auf auch solche Datensammlungen geben, und das ist ein großes Problem. Also in Schweden hat es das direkt mal gegeben, da ist ein großes Register von Bioproben, die von Neugeborenen dort seit Anfang der 70er Jahre immer genommen werden, ist von der Polizei durchforstet worden, nachdem die Außenministerin in Schweden, Anna Lindh, ermordet worden war. Gab es also so einen Notstand, und dann wurde da eben ganz schnell, wurden diese Proben durchforstet, letztendlich darüber dann auch der Täter überführt, was natürlich die Polizei dann im Nachhinein auf eine Art noch Recht gegeben hat. Und das Gesetz, was es in Schweden gab zu der Speicherung von Bioproben in Biobanken, wurde ganz schnell noch geändert, sodass es eben dann möglich war, dass die Polizei darauf Zugriff hat. Daraufhin sind ziemlich viele Leute in Schweden, haben gesagt, sie wollen ihre Proben vernichtet wissen, weil sie das nicht in Ordnung finden, dass die Polizei darauf Zugriff hat. Und daraufhin wieder ist dann 2-3 Jahre später bei der Fahndung nach einem Serientäter in einem Mordfall, hat die Polizei genau die Leute, die aus dieser Biobank praktisch ausgestiegen sind nach der Gesetzesänderung, die hat sie genau ins Visier genommen, weil die praktisch sich verdächtig gemacht haben dadurch, dass sie ihre Bioproben vernichtet haben wollten. Und solche Vorgänge muss man sich ein bisschen auch vergegenwärtigen, wenn man zum Beispiel wenn man grundsätzlich biologische Proben im Labor abgibt, die eigentlich für medizinische Untersuchungen gedacht sind. Also da muss man langsam auch mal ein bisschen anfangen aufzupassen, glaube ich.
Was genau ist denn das Gen?
Genau, das genetische Netzwerk gibt es seit Mitte der 1980er Jahre. Und wir beschäftigen uns kritisch mit Gentechnik in allen möglichen Bereichen, sowohl in der Landwirtschaft wie in der Medizin. Geben eine Zeitschrift raus alle 2 Monate, sind total unabhängig, haben eigentlich nur ein paar Mitglieder und Abonnenten, daraus finanzieren wir unsere Arbeit und ab und zu eben, dass wir von Stiftungen oder so für Projekte Geld versuchen zu bekommen, wenn wir irgendwie bestimmte Sachen machen. Aber grundsätzlich sind wir total unabhängig und haben mit keiner Partei und keiner Gruppierung irgendwie direkten Kontakt. Und
weitere Informationen erhaltet ihr auf der Internetseite www.fingerwegvonmeinerdna.de. In der BRD gilt das Behindertengleichstellungsgesetz seit 2006 und verpflichtet im Paragraphen 11 Träger öffentlicher Gewalt, ihre Internetauftritte barrierefrei zu gestalten. Davon sind viele Einrichtungen noch weit entfernt. Sie können sich auch immer auf den Satz des Paragraphen zurückberufen, in dem steht: nach Maßgabe der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten. Doch nicht nur öffentliche Träger sind dazu aufgerufen, ihre Internetseiten barrierefrei zu gestalten. Laut Satz 2 muss die Bundesregierung darauf hinwirken, dass auch gewerbsmäßige Anbieter von Internetseiten sowie von grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, entsprechend den technischen Standards nach Absatz 1 zu gestalten sind. In der Schweiz gibt es ähnliche Gesetze seit 2004. Wie es dort um die Barrierefreiheit im Internet bestellt ist, hört ihr im folgenden Beitrag von Radio Rabe aus Bern.
Seit über 10 Jahren setzt sich die Schweizer Stiftung Zugang für alle für behindertengerechte Technologienutzung ein. Sie fordert und fördert sogenannte barrierefreie Websites, die auch für Menschen mit einer Behinderung gut zugänglich sind. Was barrierefrei bedeutet, erklärt Markus Riesch, Co-Geschäftsleiter der Stiftung Zugang für alle.
Barrierefrei bedeutet, wenn blinde, sehbehinderte, aber auch motorisch oder kognitiv behinderte Menschen eine Webseite hindernisfrei nutzen können. Von außen sieht man das unter Umständen gar nicht. Aber wichtig ist, dass beispielsweise Bilder beschrieben sind, dass die Struktur korrekt im HTML-Code abgebildet wird, sodass auch assistierende Technologien, wie sie von behinderten Menschen eingesetzt werden, diese Elemente interpretieren können und somit eine Webseite beispielsweise korrekt auch vorgelesen werden kann für einen blinden Menschen.
Seit 4 Jahren zertifiziert die Stiftung Zugang für alle immer mehr barrierefreie Websites. Und doch bilden sie in der Schweiz offenbar immer noch die Ausnahme. Und das nicht nur bei privaten Unternehmen, sondern auch bei den Behörden. Das sei umso bedenklicher, als dass die Behörden bereits seit 7 Jahren rechtlich dazu verpflichtet wären, barrierefreie Websites aufzuschalten.
Bedenklich daran ist, dass es seit 2004 ein Gesetz gibt, das Behindertengleichstellungsgesetz, welches verlangt, dass Dienstleistungen über das Internet von Bund, Kanton, Gemeinden barrierefrei für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung gestellt werden.
Gleicher Zugang für alle, auch und ganz besonders im Internet, sei sehr wichtig. Denn damit könne man nicht nur die Chancengleichheit, sondern auch die Selbstständigkeit von Menschen mit einer Behinderung fördern.
Für einen blinden Menschen ist es ja nicht möglich, ein Formular auszufüllen, die Steuererklärung selbstständig auszufüllen. Übers Internet hat er jetzt die Chance, es kann auch E-Banking, es kann Shopping sein oder E-Government, kann er selbstständig durchführen, wenn diese Angebote barrierefrei ist. Also es gibt ihm eine Möglichkeit zu mehr Selbstbestimmung und schlussendlich auch zu einer Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen.
Hauptgrund für die geringe Anzahl von barrierefreien Websites sieht die Stiftung Zugang für alle im fehlenden Bewusstsein. Zudem gäbe es sehr viele Vorurteile, wie solche Websites sind nicht schön, zu aufwendig oder würden zu viel kosten. Dem aber sei gar nicht so, meint Markus Riesch.
Diese Barrierefreiheit von Webseiten, das ist nichts anderes als auch das Einhalten von internationalen Standards. Und schlussendlich bedeutet das auch beispielsweise Suchmaschinenoptimierung. Also eine Suchmaschine wie Google arbeitet genau gleich, eigentlich wie ein Blinder. Also es kann nur grafische Information gelesen werden, die auch als Text vorhanden ist. Es kann nur korrekte Struktur interpretiert werden. Und wenn man diese gesamten Aspekte berücksichtigt, dann kann man eigentlich sagen, dass schlussendlich eben barrierefreie, geräteunabhängige Webseiten über den ganzen Zyklus hinweg sogar kostengünstiger sind.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Die Sendung oder auch die Einzelbeiträge könnt ihr unter freie-radios.net nachhören. Und selbst findet ihr unter www.zip-fm.net. Das nächste ZIP kommt von der Wüstenwelle Tübingen. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.